Also so ganz grob kann man sagen, ganz viel Grünzeug futtern. Also es ist wirklich sehr pflanzenbasiert. So mindestens 80% der Energie, die wir tagtäglich aufnehmen aus Lebensmitteln, sollte aus pflanzlichen Produkten stammen.
Geschmacksverstärker.
Der Foodwatch Podcast.
Gemeinsam mit euch entlarven wir die Tricks der Lebensmittelindustrie und machen uns stark für gesundes und nachhaltiges und ehrliches Essen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin Andreas von Foodwatch und ja, hoffe, dass ihr gut ins neue Jahr gestartet seid. Mittlerweile Schneesturm, Stromausfall und so weiter überstanden. Und ja, was machen die guten Vorsätze? Mehr Sport, mit dem Rauchen aufhören oder auch gesünder ernähren. Das sind ja so die Klassiker unter den Vorsätzen zum Jahresbeginn. In der letzten Folge vor 2 Wochen, da hatten wir Dr. Tim Holstein hier im Podcast, Endokrinologe und Oberarzt an der Uni Kiel. Und er hat uns erklärt, warum Sport beim Abnehmen nicht so viel hilft. Was viel wichtiger ist, ist die Ernährung. Und deswegen sprechen wir heute über ja den nächsten guten Vorsatz, nämlich sich gesünder ernähren zum Jahresstart. Und dazu begrüße ich meine Kollegin Sarah Häuser. Hi Sarah.
Hi Andreas.
Ja, hast du auch gute Vorsätze oder sollen wir nicht drüber reden?
Ich habe die jedes Jahr. Es macht doch irgendwie Spaß, aber was dann Ende Januar damit passiert ist, vielleicht besser nicht drüber reden.
Okay, dann fangen wir einfach an, lieber hier über gesunde Ernährung zu sprechen. Ja, sich gesünder ernähren, ne, nehmen sich, glaube ich, viele dann immer zum Jahresanfang vor. Und gleichzeitig wissen wir ja, die allermeisten Diäten, die bringen nichts. Also dieser sogenannte Jojo-Effekt, der ist wirklich wissenschaftlich sehr gut untersucht und sehr gut erwiesen. Also ne, vereinfacht gesagt, der Körper reagiert auf ein Kaloriendefizit, gegenreguliert da. Und in dem Moment, wo man die Diät beendet, dann hat man eben sehr schnell auch wieder das alte Gewicht drauf. Also mit den Diäten ist es sehr schwierig. Anders ist es aber mit der Diät, über die wir unter anderem heute sprechen wollen, nämlich die sogenannte Planetary Health Diet. Haben wahrscheinlich einige von euch auch schon mal gehört. Darüber wollen wir sprechen. Wie sieht das eigentlich aus? Was sind auch die Unterschiede zu den Ernährungsempfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, der DGE? Was ist mit den Ernährungsempfehlungen in den USA los? Das habt ihr vielleicht auch mitbekommen, eine neue Ernährungspyramide. Und ja, da wollen wir heute einfach mal ein bisschen gucken. Sarah, und du willst uns mal erklären, auch wie das so ganz konkret aussieht, ne, mit der Planetary Health Diet.
Genau, gerne.
Also viele haben das Schlagwort Planetary Health Diet sicherlich schon mal gehört, aber sag nochmal ganz kurz, was ist das für ein Konzept, was steckt dahinter?
Naja, das ist eine Ernährungsweise, die gleichzeitig gut für uns, also für unsere Gesundheit ist und für den Planeten, also schlägt quasi 2 Fliegen mit einer Klappe, wurde von so einem internationalen Expertengremium sich überlegt. Da sind mehr als 70 WissenschaftlerInnen aus verschiedenen Bereichen dabei, also Ernährung, Agrar, Klima zum Beispiel. Und die haben mal so überlegt, was denn ein guter Ernährungsplan wäre, der gleichzeitig eben gesund ist und auch nicht so stark zum Klimawandel beiträgt zum Beispiel.
Na, okay. Also und herausgekommen sind dann wirklich ganz konkrete Tipps und Empfehlungen, wie man sich im Alltag ernähren kann, um ja gesund zu bleiben und auch unseren Planeten zu schützen. Ich würde sagen, wir gehen es einfach mal durch, oder? Was die Empfehlungen da sind von der Planetary Health Diet.
Also so ganz grob kann man sagen, ganz viel Grünzeug futtern. Also es ist wirklich sehr pflanzenbasiert. So mindestens 80% der Energie, die wir tagtäglich aufnehmen aus Lebensmitteln, sollte aus pflanzlichen Produkten stammen. Also das bedeutet natürlich sehr viel Gemüse, sehr viel Obst, aber auch viele Vollkornprodukte, Hülsenfrüchte nehmen einen ziemlich bedeutenden Anteil an diesem Speiseplan an und auch Nüsse. Und was nicht so wirklich auf unserem Teller sein sollte oder eher in geringeren Mengen, ist dann Fleisch, sind Milchprodukte, nicht viel Zucker, Salz und natürlich auch nicht so die stark verarbeiteten Produkte.
Also das heißt eine sehr stark pflanzenbasierte Ernährung, viel Obst und Gemüse, viel Vollkornprodukte, aber es ist eben keine rein vegetarische, vegane Ernährung. Fleisch, Fleischprodukte, auch Milch, Käse, Joghurt haben da schon ihren Platz.
Genau, es ist sowohl Mischkost möglich, also dass man eben nach wie vor Fleisch isst. Es ist auch eine vegetarische Ernährung möglich, aber auch eine vegane Ernährung. Also die Planetary Health Diet in dem Speiseplan gibt auch meistens so Spannbreiten an. Also ich kann mal Beispiele geben. Da gibt es so tägliche Verzehrmengen in Gramm, die dann vorgeschlagen werden. Das sind zum Beispiel 300 Gramm Gemüse.
Wow, das ist ganz schön viel, 300 Gramm Gemüse, finde ich.
Das sind auf jeden Fall ja gute 3 Portionen.
Weiß ich nicht, ob ich da hinkomme, ne? Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich meine, wenn man mal wiegt, weiß ich nicht, was so ein paar Tomaten oder irgendwie eine Paprika wiegt, da bin ich von 300 Gramm noch weit entfernt, jeden Tag.
Die meisten wahrscheinlich. 200 Gramm Obst ist da auch mit drin.
200 Gramm Obst, ja, das ist wahrscheinlich für viele noch ein bisschen einfacher, ne? Wenn man irgendwie Apfel, Banane pro Tag.
Das hat man schneller mal. Intus, das stimmt auf jeden Fall.
Okay, also 300 Gramm Gemüse jeden Tag, 200 Gramm Obst.
75 Gramm Hülsenfrüchte, ich glaube, das ist auch was die meisten bestimmt nicht täglich zu sich nehmen. Ist auch eine ordentliche Menge.
Also Bohnen, Kichererbsen, Linsen, sowas.
Genau. 50 Gramm Nüsse, das ist auch eine ganze Handvoll eigentlich.
Ja, das habe ich tatsächlich mal abgewogen heute Morgen, weil ich mache in mein Müsli auch dann immer noch ein paar Nüsse und so weiter obendrauf. Aber 50 Gramm ist viel, ja. Da muss man echt viele Nüsse noch oben aufs Müsli packen.
210 Gramm Getreide, so Vollkorngetreide.
Das ist wichtig, ne? Es geht immer um Vollkornprodukte möglichst, ja. Also Vollkornbrot, genau, zum Beispiel.
Weil es eben auch so ein wichtiger Ballaststofflieferant ist. Kartoffeln 50 Gramm. Und dann kommen so die tierischen Lebensmittel und da wird es wirklich deutlich, deutlich weniger. Also wir haben zum Beispiel 15 Gramm Eier, ist natürlich auch so ein bisschen die Frage. Das sind dann so Sachen, die, also 15 Gramm Ei am Tag zu essen, ist nicht realistisch. Das sind dann so umgerechnet pro Woche 2 kleine Eier.
Okay, also wenn ich sonntags mein Frühstücksei immer esse, dann bleibt für den Rest der Woche noch ein weiteres Ei übrig.
Genau, das ist auch so ein bisschen die Idee bei der Planetary Health Diet. Also jetzt kommen wir auch zu Milchprodukten und Milch. Also dass du eigentlich 2 Portionen tierische Lebensmittel pro Tag hast. Das sind jetzt aber nicht so ein Steak mittags und morgens zum Frühstück ein fettes Omelett mit 3 Eiern. Also wie wir schon gerade festgestellt haben, es sind ja gerade mal 2 Eier pro Woche eigentlich so vorgesehen, sondern das ist eben eine Portion Milchprodukte.
Okay, und was heißt eine Portion dann?
Das sind 250 Gramm entweder Milch selbst, also so ein kleineres Glas, 250 Milliliter Milch oder in Milchäquivalenten umgerechnet. Das ist so, also du darfst jetzt nicht eigentlich laut Planetary Health Diet dann 250 Gramm Parmesankäse essen oder so, weil um Käse herzustellen, muss ja ganz schön viel Milch reinfließen. Also das ist jetzt, kann man sich vorstellen, genau wie ich schon gesagt habe, entweder ein kleines Glas Milch pro Tag oder zum Beispiel 35 Gramm Gouda, also so eine Scheibe Gouda würde dem auch entsprechen. Mhm. Es ist also von den Milchprodukten wirklich pro Tag nicht viel.
Also das heißt, wenn ich zum Beispiel ein Brot mit Käse esse, dann hätte ich gemäß der Planetary Health Diet schon mein empfohlenes Maximum an Milchprodukten überschritten. Dann wäre dann zum Beispiel kein Platz mehr noch für einen Joghurt oder einen Quark oder ein Glas Milch oder so.
Genau. Und bei Fleisch sieht es noch strenger aus. Also rotes Fleisch sind gerade mal 15 Gramm pro Tag vorgesehen. Ist natürlich auch nicht realistisch, dass ich jetzt so ein Fitzelchen Fleisch mir irgendwie abwiege, sondern das kann man zum Beispiel so machen, dass man, naja, 2-mal im Monat dann ein Steak a 200 Gramm zu sich nimmt.
Moment, also wie viel waren das? 15 Gramm Fleisch pro Tag?
Genau, also rotes Fleisch, ne? Dazu gehört Rindfleisch, Schweinefleisch, Lammfleisch. Geflügel ist ein bisschen mehr erlaubt, das sind 30 Gramm pro Tag. Also das sind dann pro Woche 200 Gramm Geflügel. Also so, damit man sich's vorstellen kann, du kannst zum Beispiel einmal pro Woche ja ein schönes Stück Geflügel essen.
Ja, oder eben halt auf ab und an sich mal ein Steak gönnen.
Genau.
Oder ein Schnitzel.
Genau, aber eher so der Sonntagsbraten, beziehungsweise alle 2 Wochen der Sonntagsbraten, als jetzt so das tägliche Schnitzel auf deinem Teller. Genau, Fisch ist auch noch vorgesehen, aber auch 200 Gramm pro Woche, also auch eher so einmal pro Woche. Also schon eher, ja, wirklich sehr starker Fokus auf die Hülsenfrüchte, auf die Nüsse und vor allem auf Obst und Gemüse.
Ja, also für mich, muss ich sagen, klingt es teilweise schon ganz schön schwierig, dahin zu kommen, vor allem was die ausreichende Menge an Obst und Gemüse, vor allem an Gemüse angeht. Gleichzeitig finde ich, was zum Beispiel den Fleischkonsum angeht, so schwierig oder so schlimm in Anführungszeichen ist es im Endeffekt gar nicht, sondern es geht halt einfach um, man muss gar nicht zwingend komplett auf Fleisch verzichten, aber das Fleisch halt eben wieder ein Stück weit, ja, zu was Besonderem wird, was man sich ab und an dann durchaus mal gönnen kann, was auch zu einer ausgewogenen, zu einer gesunden Ernährung dazugehören kann.
Absolut. Also ich finde auch am schwierigsten fände ich oder auch so ein bisschen am fragwürdigsten doch den sehr geringen Konsum von Milchprodukten.
Und das ist ja auch genau der Punkt, in dem sich die Planetary Health Diet etwas unterscheidet von den offiziellen Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, richtig?
Werbung gibt's nicht bei uns. Foodwatch arbeitet zu 100% unabhängig. Wir nehmen kein Geld vom Staat, kein Geld von Parteien und natürlich keinen einzigen Cent von der Lebensmittelindustrie. Was uns natürlich trotzdem helfen würde, wenn ihr diesen Podcast teilt mit Freunden, Bekannten und Familie. Danke.
Also auch die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt wirklich eine sehr stark pflanzenbetonte Ernährungsweise und setzt eben auch den Fokus auf Vollkornprodukte und gesunde pflanzliche Öle mit ungesättigten Fettsäuren und so. Also da ist wirklich eine ziemlich hohe Übereinstimmung. Aber genau, du sagst es, bei Milchprodukten, da sieht die Deutsche Gesellschaft für Ernährung doch noch mal ein bisschen mehr vor. Also die sagt so 400 Gramm pro Tag, also entweder 400 Milliliter Milch wären das oder eben diese Milchäquivalente. Und das entspricht dann zum Beispiel einem kleinen Glas Milch plus einem kleinen Becher 150 Gramm Joghurt oder plus einer Scheibe Käse. Also die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, die findet die Planetary Health Diet auch grundsätzlich sehr gut. Die sieht so ein bisschen die Versorgung gerade von vulnerablen Gruppen mit essentiellen Nährstoffen kritisch bei der Planetary Health Diet. Da geht es dann so um Calcium, um Eisen, um Vitamin B12 zum Beispiel. Also bei der DGE muss man auch verstehen, die schlagen eine Mischkosternährung vor, während eben die Planetary Health Diet auch eine vegane oder vegetarische Ernährung gemäß ihrem Speiseplan vorsieht. Und klar, ne, wenn man sich jetzt vegan ernährt, sollte man natürlich Vitamin B12 supplementieren, das ist klar. Und eben auch so Calciumgehalt, haben wir ja gerade drüber gesprochen, niedrige Empfehlung von Milchprodukten pro Tag bei der Planetary Health Diet. Da ist es so, dass es bezüglich Calcium, da müsste man schon so ein bisschen drauf achten, vielleicht dann auch calciumreiches Gemüse noch zusätzlich zu essen. Brokkoli zum Beispiel oder in Haselnüssen steckt auch Calcium. Also wenn es um Calcium geht, wäre das sicher auch ganz, ganz sinnvoll oder eben ein calciumreiches Mineralwasser noch zu trinken. Gerade zum Beispiel für Kinder, Jugendliche im Wachstum. Die brauchen für das Skelettwachstum auch nochmal mehr Calcium. Also da sollte man schon so ein Augenmerk drauf legen.
Was ich auch spannend finde, wir hatten es anfangs schon gesagt, sowohl bei der Planetary Health Diet als auch bei den DGE-Empfehlungen handelt es sich eben nicht um so eine klassische Diät, die man dann irgendwie ein paar Tage oder ein paar Wochen mal durchzieht und sich irgendwie da der Verzicht übt und danach geht alles wieder auf den Anfang zurück, sondern es geht da um eine langfristige, dauerhafte Ernährungsumstellung hin zu einer gesünderen Ernährung. Und ich glaube, da liegt einfach auch der Schlüssel bei gesunder Ernährung. Und was ich auch noch total spannend finde, es gibt ja auch noch die Empfehlung der DGE, Mahlzeiten genießen. Das fand ich irgendwie auch so wichtig, ja. Immer, wenn man irgendwie auch immer über gesunde Ernährung spricht, klar ist es irgendwie auch wichtig, darauf zu achten, was man isst, aber es ist mindestens genauso auch wichtig, finde ich, darauf zu essen, wie man isst, wann man isst, wo man isst, ja, dass man halt nicht irgendwie vorm Rechner in der Mittagspause das da runterschlingt oder, weiß ich nicht, im Gehen hastig oder vorm Fernseher, sondern sich Zeit nimmt fürs Essen, das einfach auch genießt.
Ja, das brauchst du mir nicht zu sagen. Also ich glaube, da bin ich schon ziemlich gut drin. eher so ein hedonistischer Genussmensch zu sein. Aber ja, ich glaube, das ist auch das Gute oder das Realistische auch an der Planetary Health Diet. Die soll man ja auch nicht unbedingt jetzt so eins zu eins umsetzen, ne? Ich sehe die eher so als Denkanstoß oder als Anregung, einfach mal zu überlegen, okay, wie kann ich mehr Hülsenfrüchte zum Beispiel in meinen Speiseplan integrieren? Und also mich wirst du jetzt auch nicht dabei erwischen, wie ich jetzt irgendwie 210 Gramm Vollkorngetreide irgendwie abwiege, um das genau täglich zu essen, sondern eher so habe ich mir jetzt auch tatsächlich als guten Vorsatz gemacht, okay, mehr Hülsenfrüchte in meinen Speiseplan zu integrieren.
Und deutlich weniger Fleisch eben. Also ne, klar, wenn jemand aus ethischen Gründen komplett auf tierische Lebensmittel verzichten will, alles gut. Die Empfehlung hier ist weniger Fleisch aus gesundheitlichen Gründen. Warum eigentlich? Warum ist Fleisch und gerade auch verarbeitetes Fleisch eigentlich so ungesund?
Ja, es ist wissenschaftlich mittlerweile wirklich sehr, sehr gut belegt, dass ein hoher Konsum von rotem Fleisch, also von Rind-, Schweine-, Lammfleisch und auch von verarbeitetem Fleisch, also wie Wurst zum Beispiel, dieser Konsum erhöht das Risiko für einen Schlaganfall, für koronare Herzerkrankungen, für Dickdarmkrebs oder Typ-2-Diabetes wirklich deutlich. Und im Gegensatz dazu senken Obst und Gemüse das Risiko für diese Krankheiten.
Also weniger Fleisch, absolut gut für unsere Gesundheit und für den Klimaschutz und Tierschutz natürlich auch sowieso gut. Trotzdem, das ist ja echt einigermaßen absurd, gibt es jetzt eine neue Ernährungspyramide in den USA, um da mal den Schlenker zu machen. Da ist jetzt mehr Fleisch ganz oben als Empfehlung auf einmal. Was war denn da bitte los? Das hat ja einigen Wirbel verursacht.
Ja, das ist auch wirklich super absurd. Also es geht um den US-Gesundheitsminister Robert Kennedy, der irgendwie eh einen an der Klatsche hat. Aber gut, der hat jetzt eine neue Ernährungspyramide vorgestellt, die eben auf dem Kopf steht, so eine Überkopfpyramide. Und ist irgendwie so ganz schön ja grafisch dargestellt. Und was einem sofort eigentlich ins Auge fällt, ist, dass da ganz oben an der breiten Seite der Pyramide dann ja Brathähnchen und so ein schönes Rindersteak und Butter und so prangen. Und ganz unten in der Pyramide an dieser dünnen Spitze sind dann so die Vollkornprodukte. Also eigentlich genau umgekehrt, wie man es eigentlich machen sollte. Was aber auch ganz interessant ist, so an der Leitlinie oder an den Empfehlungen an sich hat sich gar nicht so viel geändert. Der Text zu dieser Grafik ist irgendwie schon nach wie vor auch so, ja, eigentlich viel Obst, Gemüse, Vollkornprodukte. Nur die Darstellung in dieser komischen Überkopfpyramide, die ist total missverständlich und setzt eigentlich auch ein falsches Zeichen.
Ja, die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in den USA, die an den Ernährungsempfehlungen mitgearbeitet haben, das sind im Grunde nach wie vor die gleichen und ganz ähnlich wie hier bei uns. Ja, eben halt viel Gemüse, viel Obst und wenig Fleisch. Und was der Minister in den USA dann draus gemacht hat, war wirklich das genaue Gegenteil. Mehr Fleisch, weniger Vollkorn. Total absurd. Professor Martin Smollich hat da ein super Video auch zugemacht. Verlinken wir euch da nochmal in den Shownotes, der den Fall nochmal ein bisschen aufdröselt. Gaga.
Ja, absolut Gaga. Und da zeigt sich auch, dass eben diesem Gesundheitsminister Kennedy auch so wissenschaftliche Fakten irgendwie gar nicht in die Ideologie passen. Was auch interessant ist, also dass da wirklich auch LobbyvertreterInnen von der amerikanischen Fleisch- und Milchindustrie an diesen Empfehlungen auch mitgewirkt haben. Also hat man quasi den Bock dann zum Gärtner gemacht und dass dann natürlich das Steak und das Brathähnchen so prominent in den Fokus gerückt werden, ist auch kein Wunder.
Also die Planetary Health Diet und auch die DGE-Empfehlungen, die geben wirklich eine ganz gute Richtschnur für eine gesunde Ernährung. Gleichzeitig ist natürlich aber auch wichtig, dass politische Rahmenbedingungen gesetzt werden, die es uns allen auch erleichtern, sich gesund und ausgewogen zu ernähren.
Ja, absolut. Also ich meine, es wurde ja vielleicht auch so ein bisschen deutlich, also so ganz easy ist es nicht, sich gemäß der Planetary Health Diet zu ernähren. Und es ist zum Beispiel auch nicht ganz billig, ne, muss man auch dazu sagen. Und gerade so die letzten Jahre, da hat ja auch die Inflation auch im Lebensmittelbereich ganz schön zugehauen. Und gerade so gesunde Sachen, Obst, Gemüse sind da auch nochmal teilweise exorbitant im Preis gestiegen.
Auf jeden Fall, ja.
Nüsse und so sind auch ein teures Lebensmittel. Und da finde ich auch, muss die Politik auf jeden Fall was machen, um uns so eine gesunde Ernährung auch zu erleichtern. Und da hat Foodwatch natürlich auch wie immer ein paar ganz gute Ideen. Zum Beispiel eben die Mehrwertsteuer auf null zu senken für Obst, Gemüse, Hülsenfrüchte, dass die auch einfach bezahlbarer werden.
Und im Gegenzug vielleicht für Fleisch und tierische Lebensmittel die Mehrwertsteuer anzuheben, um da einen Ausgleich zu schaffen. Gesundes Schul- und Kita-Essen, auch ein ganz wichtiger Punkt, dass Kinder einfach auch in Schule und Kita schon jeden Tag gesundes Essen bekommen und auch gesundes Essen erlernen.
Genau, und dann muss es natürlich auch irgendwie eindeutiger sein, welche Lebensmittel jetzt gesund sind und welche eher nicht gesund. Und da wäre zum Beispiel so eine verbraucherfreundliche Nährwertampel wie der Nutri-Score, wäre auch wirklich wichtig, dass der endlich mal verpflichtend auf allen Lebensmitteln drauf ist.
Und Kinder müssten auch einfach besser geschützt werden vor ungesunden Produkten, also vor allem für der übergriffigen Werbung für Ungesundes. Das wird ja auch schon länger diskutiert. Andere Länder haben das auch schon eingeführt, dass also Junkfood, Süßigkeiten, Softdrinks nicht an Kinder vermarktet werden dürfen. Das wäre auch total wichtig. Ja, vielen Dank, Sarah. Dann würde ich sagen, machen wir in einem Jahr nochmal eine Folge und gucken, was aus deinen und meinen guten Vorsätzen geworden ist.
Hoffentlich kommt da nicht diese Überkopfpyramide, die US-amerikanische, raus, wenn wir so mal rekapitulieren, was wir alles gegessen haben dieses Jahr. Aber ich bin eigentlich guter Hoffnung. Ich habe letztens schon einen Kuchen gebacken. Okay, das ist vielleicht auch nicht so super gesund. Aber ich habe die Eier durch Sojajoghurt ersetzt, weil vegane Freundin zum Kaffee trinken kam. Und ich muss sagen, hat gut geklappt. War genauso lecker und ja, ist manchmal gar nicht so schwierig.
Prima. In diesem Sinne wollen wir euch natürlich jetzt auch wieder mit einer guten Nachricht entlassen. Außer dass Kuchenbacken auch mal ohne Eier klappt, kommt noch eine weitere gute Nachricht, nämlich auch zum Thema gesunde Ernährung. Ein weiteres Land hat etwas getan, um ja vor allem Kinder zu schützen. In Norwegen nämlich sind jetzt Energy Drinks auch nicht mehr erlaubt für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren. Also das ist eine gute Nachricht, da tut sich richtig was. Immer mehr Länder verbieten Red Bull und Co. für Minderjährige. Das ist echt großartig. Auch in Deutschland gibt es eine überwältigende Mehrheit, die eine solche Altersgrenze fordern. Das hat jetzt gerade eine repräsentative Umfrage im Auftrag von Foodwatch herausgebracht. Fast 90% der Leute wollen, dass auch in Deutschland hier Red Bull, Monster, wie sie alle heißen, nicht mehr an Kinder verkauft werden dürfen. Bleiben wir auf jeden Fall dran. In dem Sinne, bis in 2 Wochen. Schön, dass ihr wieder dabei wart.
Geschmacksverstärker.
Der Foodwatch-Podcast.